Willkommen beim Kampagnenjournal von Discovery Island. Ich bin René von Pen, Paper und Dice. Das letzte Mal, als wir die Crown's Guardians verlassen haben, waren sie in Crown's End für mehrere Tage, haben Informationen ausgetauscht mit den Siedlern und Bürgern in Crown's End, aber gleichzeitig auch in Erfahrung bringen können, dass in Garamoria sowie in Crown's End Knappheit an Nahrung existiert. Shazru von den Kindern von Yedersios hat Tagebücher vom Egris aus Azrathok mitgehen lassen und diese werfen ein anderes Licht auf den Anführer der Echsenmenschen. Kael hat einen Teil seiner Seele verloren und deswegen fühlt er sich auch etwas geschwächt. Die Gruppe wusste jetzt nicht so recht, in welche Richtung soll es weitergehen und wo wollen wir uns als nächstes hinbegeben und um welche Situation wollen wir uns kümmern. In Freehold soll Kasnadir mit einer unbekannten Sophie von Schora auf dem Weg sein, um den Thron von Sophie von Schora zu beanspruchen. In Talapheim gab es eine Vision, Grom hatte eine Vision über Talapheim, die dort Rattenmenschen zeigt. Die Minotauren könnten wieder aufgesucht werden, um die diplomatischen Beziehungen zu vertiefen. Und in Azrathok selber ist das ganz große Fragezeichen, was ist überhaupt gerade in Azrathok los? Wie steht es um den Krieg zwischen Drox und den Sras? Aber gleichzeitig hat der Egris, also Chakax in dem Sinne, mitbekommen, in welche Richtung Shazru mit den Kindern von Yedersios geflüchtet ist. Und unternimmt er irgendwas dagegen? Die Zeit bis zur nächsten Session hatte die Gruppe die Möglichkeit zu entscheiden, in welche Richtung wollen sie gehen. Und es dauerte wirklich mehrere Wochen, bis eine Entscheidung getroffen wurde. Es wurde immer versucht, das Aufsplitten einer Gruppe zu verhindern. Im Endeffekt ist es jetzt aber natürlich dazu gekommen. Die Gruppe um Tetu Ekko und Razu wollen zurück nach Azrathok, um herauszufinden, erster Hand und nicht durch Informationen von Shazru oder anderen, was in Azrathok derzeit die aktuelle Lage ist. Grom und Kael wiederum möchten die Zeit nutzen, um nach Freehold zu reisen. Die Idee dahinter ist, Informationen zu sammeln, was Freehold für eine Stadt ist, welche Einwohner dort leben, wie viele Einwohner dort leben, in welchen Umständen sie auch leben, wie die Regierung ist und ob Sophie von Schora gerade beginnt, einen Putschversuch zu starten. Da würde sich die Möglichkeit ergeben, diesen entweder zu verhindern oder zu unterstützen, um dann eine Seite zu ergreifen und diese Partei für sich zu gewinnen. Durch diesen Split der Gruppe gibt es zwei Spieltermine und deswegen auch in diesem Monat zwei Episoden des Kampagnenjournals von Discovery Island. Diese Folge hier dreht sich um die Reise von Tetu Ekko und Razu nach Azrathok. Die nächste Folge wird sich um die Reise von Grom und Kael nach Freehold drehen. Die Hoffnung ist, dass wir nach diesen beiden Sessions in der darauffolgenden Session die beiden Gruppen wieder in Crown's End vereint haben. An dieser Stelle empfehle ich meinen Spielern, um Spoiler zu vermeiden, bei Minute 14:30 ungefähr wieder einzusetzen. Die Session beginnt mit der Vision von Pharasma und Tetu Ekko. Die Vision war immer ein Mittel, das der Spieler einsetzen konnte von Tetu Ekko, wenn er zwei seiner Divination-Würfel, die er einsetzen darf, um einen Wurf einer anderen Kreatur zu verändern, beide aufgibt, um diese Vision zu erhalten. Er wusste nicht, was das für eine Vision war und er wusste auch nicht, von wem oder über was. Es war einfach nur die Aussage, du kannst zwei dieser Würfel aufgeben, die kriegst du in 3 Tagen wieder, dafür kriegst du eine Vision. Aber bis du eine lange Rast, diese 3 Tage lang gerastet hast, nicht gemacht hast, hast du dieses Feature in deiner Klasse quasi nicht. Die Ressource dieser Würfel war also damit verbraucht. Die Vision drehte sich darum, dass Tetu Ekko das erste Mal in der Ebene, in dem Herrschaftsbereich von Pharasma ist. Sie hat eine Ebene, die sich der Friedhof nennt und dieser Friedhof ist die Anlaufstelle von allen Seelen. Auf diesem Friedhof steht eine Metropole, wo die Seelen eben hinreisen und in dieser Metropole gibt es mehrere Gerichte, könnte man sagen, für verschiedene Welten. Zum Beispiel für die Hölle, für den Abyss gibt es eigene Höfe, die über die Seelen richten, die dort eben Schlange stehen und auf ihr Urteil warten. Pharasma selber weist die Seelen zu diesen Höfen zu. Es ist also das erste Mal, dass Tetu Ekko seine Gottheit sehen könnte und auch die Arbeit, die sie verrichtet. Er wird am Anfang auf diesem Weg, den alle Seelen nehmen, aus einem Nebel. Der Weg selber wird von einem Nebel umgeben. Und aus diesem Nebel heraus kommt ein weiß-sandgelblicher Drache. der ihn führt. Die Farbe dieses Drachen hat die Farbe von gut gepflegten Gebeinen eines Toten. Er bemerkt, dass etwas an Teto Ekko anders ist und möchte ihn deswegen zur Pharasma führen. Währenddessen führt er ihn also durch diese Metropole von Pharasma hin zur Spitze von Pharasma selber, wo sie thront. Auf dem Weg dorthin sieht er die Seelen, die in der Stadt verweilen, und gleichzeitig die Höfe mit den Gerichten für die einzelnen Ebenen, wo die Seelen in Reih und Glied stehen und Anwärter vor diesen Höfen für nicht nur Recht und Ordnung, sondern auch die Einhaltung dieser Warteschlange quasi achten. Die Richter selber urteilen über jede einzelne Seele und schicken sie dann in die entsprechende Ebene, wo sie auf Ewigkeit verweilen sollen. Teto Ekko und der Drache, der sich Elras nennt, erreichen die Spitze von Pharasmas Turm, wo ein Plateau ist mit ihrem Thron und gleichzeitig einem Portal, wo auch Seelen stehen. Und sie richtet über die Seelen selbst, schickt manche zurück in die Höfe der Metropole und manche durch das Portal neben sich. Pharasma scheint etwas verwirrt, als sie Teto Ekko sieht. Sie sieht von jeder Kreatur das unmittelbare Ende ihrer Lebenszeit und ist deswegen selten überrascht über den Tod einer Kreatur. Es ist eher gleichgültig oder vielleicht sogar ist sie gelangweilt davon, weil sie es bei jeder Kreatur sieht. Teto Ekko sollte aber nicht hier sein, das verwirrt sie. Und während sie mit Teto Ekko dieses Gespräch führt, erscheint am Rande der Stadt und am Rande dieser Straße, die zur Stadt führt, wo ein Fluss der Seelen angelegt ist, eine riesige, knöcherne Gestalt, die sich aus Leichnamen zusammensetzt und die Augen in der Farbe von Amethysten strahlen. Er scheint bekannt zu sein, denn Pharasma sagt sofort zu dem Drachen Elras, dass er die Streitkräfte versammeln soll. Und sie erkennt ihn als ein Wesen namens Gashan, der aus diesem Reich von ihr verschwinden soll. Was er aber tut ist, er nährt sich an dem Fluss der Seelen und schickt seine drei Reiter ins Feld, die seine Streitkraft gegen die von Pharasma in den Kampf führen. Was aber passiert ist, er will diesen Kampf anscheinend nicht gewinnen, sondern er will einfach nur Zeit für sich herausschlagen, um am Seelenfluss zu laben und sich zu nähren. Als Pharasma sich selbst in den Kampf einmischt, zieht sich Gashan mit seiner Armee zurück und sagt nur, dass er sie ein anderes Mal sehen wird. Teto Ekko wird von Pharasma danach auch zurück in sein Bett geschickt, da es weder Zeit noch Ort ist, wo er sich jetzt befinden sollte. Ich bin gespannt, was die Spieler daraus machen. Die Probleme, die sie sonst versuchen zu lösen, sind eher weltlicher Art und regional bei sich anliegend. Es sind Kriege, die zwischen Dorks und Sras existieren, aber nicht etwas, was selbst Götter bedrohen könnte. Der weitere Plan ist, dass Teto Ekko und Razu dann aufbrechen, um nach Azrathok zu reisen. Auf der Reise selber wird es vielleicht zu einem Kampf mit der Wildnis kommen, in Form von Bestien oder ähnlichen. Aber in Azrathok angekommen, gehe ich davon aus, dass die beiden versuchen, Hinweisen und Gerüchten nachzukommen, etwas in Erfahrung zu bringen, vielleicht aber auch die Informationen, die Shazuru ihnen gegeben hat, zu bestätigen. Dafür habe ich eine kleine Liste von Hinweisen und Gerüchten, die sie in Erfahrung bringen können. Darunter eben, dass Shazuru als Anhänger von den Kindern von Didesius ein Verräter am Volk ist, aber auch einen Auftragsmord am Egris, am Shakax, stattgefunden hat, wo sein Oberhaupt der Ehrengarde, seiner Leibwache quasi, gestorben ist und durch einen sehr mächtigen Heiltrank wieder ins Leben zurückgefunden hat. Gleichzeitig soll aber auch Zero Town, das ist der oberste Behüter der Bruthöhlen in Azrathok, einer der großen geistigen Anführer, aber gleichzeitig auch der Ziehvater von vielen, das Symbol in dem Tagebuch schon mal gesehen haben, und zwar als das Symbol des wechselnden Gottes. Bin mir nicht sicher, was sie mit den Informationen anfangen werden, denn bislang haben sie den Egris immer als den Feind angesehen. Die Idee ist, mit dem Tagebuch und mit den Informationen sie vielleicht ein bisschen zu leiten, dass es jemand anderes gibt, der die Problematiken aufwirft. Am nächsten Tag nach der Ankunft von Teto Ekko und Razu in Azrathok soll Shakax eine Rede halten. Das wird ihnen am ersten Tag auch schon erzählt, dass er irgendwas Wichtiges verkünden möchte. Und was er verkündet ist, dass natürlich gab es einen Auftragsmord an ihm, das wird er nochmal offiziell bestätigen. Und Tarun, der auch neben ihm steht, während er das verkündet, hat sein Leben verloren, aber glücklicherweise aufgrund der Kräuterkunst aus Azrathok konnte er mit einem sehr mächtigen Heiltrank wieder ins Leben zurückfinden. Er hat aber eine weitere Person bei sich und das ist eine Person, die bestimmt 2,5 Meter groß ist und damit größer als jeder Echsenmensch in Azrathok. Was er sagt ist, das ist Barnek. Barnek wird uns helfen, die Kinder von Yedersius, die Verräter an unserem Volk, zu finden und gegebenenfalls zu töten. Die Frage ist, warum machen wir das nicht selber? Shakax hat die Antwort darauf. Aufgrund des Auftragsmordes sind die Trogs aggressiver geworden als sonst die letzten Jahrzehnte vielleicht oder Jahrhunderte gar. Die Sraas hatten in Azrathok immer eine verteidigende Haltung, wollen dies aber jetzt ändern. Tarun, der Leibwächter-Anführer quasi ist von dem Ikris, soll wieder ins Feld aktiv voranschreiten, soll die Frontlinien führen und auch einen Teil der Streitmacht kommandieren, da er als eine Art Kriegsheld verehrt wird. Er ist jemand, der sehr potenziell fähig ist, in einer Kriegssituation die richtigen Entscheidungen zu treffen, um den Krieg für sich zu gewinnen. Was dann aber noch passiert ist, dass Barnek, nachdem Barnek vorgestellt wurde, die Bühne in Anführungszeichen verlässt und an Tetu Ekko und Rasu vorbeigeht und ihnen etwas in normaler Hörreichweite sagt. Und was er ihnen sagt, ist, dass er weiß, dass sie Rasvaga getötet haben und dass ein Diener der Wandlung hier wohl alles in Azrathok unter Kontrolle zu haben scheint. Aber er gibt ihnen 3 Wochen, weil er noch etwas zu erledigen hat, aufgrund der Tatsache, dass Rasvaga gestorben ist. Und innerhalb dieser 3 Wochen haben sie die Möglichkeit, nach Darkreach zu reisen und eben dort die Kinder von Yedersius an ihn zu übergeben. Sollte das nicht passieren, kommt er an ihre Zuflucht an der Küste, und damit meint er Crown's End, um es sich zu holen, was er an den Ikris liefern soll. Dies soll den Spielern den 3. Apostel des 3. Aktes vorstellen, nämlich Barnek. Barnek ist ein Apostel des Kriegsherren, des Reiter des Krieges. Und die anderen Apostel, die sie bislang kennengelernt haben, waren Rasvaga, der für den Reiter der Pestilenz ein Apostel ist und den Boden von Sagawa unfruchtbar machte. Dieser wurde bezwungen. Sinaga verweilt in einer anderen Welt, so scheint es, was sie erreicht haben über ein Portal in einem Baum im Dschungel des Mangvi-Beckens. Sinaga, vor ihm sind sie geflüchtet, aber sie wissen, dass er im Dschungel existiert. Über Barnek wussten sie bislang nichts. Was ihnen Barnek aber suggerieren soll, ist, Barnek ist keine wilde Bestie wie Rasvaga, sondern er ist jemand, der die Fähigkeit besitzt, auch zu planen. Er hat menschliche Züge und damit eine gewisse Intelligenz. Was ich also von dieser Sitzung erwarte und deswegen auch geplant habe, ist, Tetu Ekko und Rasu suchen nach Informationen, die den Stand der Drogs gegen die Sraas darstellt, die Pläne des Ikris aufwirft im Sinne von, was sind seine nächsten Schritte? Die Schritte, die ich eben aufzeigen werde, ist, einen offeneren Krieg und aggressiveren Krieg gegen die Drogs zu führen und gleichzeitig jemanden zu beauftragen, der sich um die flüchtigen Rebellen kümmert, die sich momentan in Crown's End befinden. Es soll den Spielern aber auch gezeigt werden, dass die Echsenmenschen immer noch hinter ihrem Ikris stehen. Es gibt ein Gerücht, dass Lord Vosk, ein Ikris der Drogs, der von den Toten wieder auferstanden ist, um sich gegen Shakax zu stellen. Es gibt also verschiedene Wege, die Spieler daraus ziehen können. Entweder sie überwerfen den Ikris selber und versuchen, das Volk zu einigen und damit diesen Krieg zwischen Drogs und Sraas zu verhindern. Sie gehen zu Lord Vosk in den Landen der Drogs in Mangvi-Beck und versuchen herauszufinden, was es sich mit den Drogs wirklich auf sich hat. Ihr Weltbild ist, die Drogs sind der Feind. Aber was, wenn die Drogs nicht der Feind sind? Das Letzte ist, sie können durch das Tagebuch, durch die Wörter von Barnek und auch durch die Wörter von Zero Tauern herausfinden, dass jemand in Azrathok den Ikris manipuliert. Das nächste Mal, wenn wir uns hören, ist nach der Spielsitzung und wir schauen mal, wie es ausgegangen ist. So, die Session verlief erstaunlich gut, so wie geplant quasi. Ja, wir haben angefangen mit der Vision von Tetu Ekko. Er hat den Friedhof gesehen, Pharasma und auch den Übergriff von Gashan, einem Wesen, was er so vom Namen her noch nicht kannte und auch noch nicht gesehen hat. Der versuchte offensichtlich, sich gegen seine Gottheit zu stellen. Ansonsten gingen Rasu und Tetu Ekko relativ schnell los, um nach Azrathok aufzubrechen. Sie wurden von Akoni noch verabschiedet, kriegten ein paar kleine Bären für den Hinweg mit, um nicht zu verhungern oder ähnliches. Es war eher eine nette Geste. Machten sich also auf den Weg und kamen nach ungefähr 3,5 Tagen an. Auf dem Weg dorthin trafen sie auf Vipern in dem Dschungel, die versuchten sie zu fressen, und einen Zimmi-Kopf. Ein Zimmi in dem Sinne ist ein Drache mit 3 Köpfen, und wenn jemand den Kopf abschlägt, wachsen ihm Füße und er entwickelt ein Eigenleben. Einer dieser Köpfe traf auf die beiden. Sie konnten ihn aus dem Hinterhalt angreifen und sehr schnell überwältigen, sodass er versuchte zu fliehen. Also bislang alles noch geplant. Wir hatten die Begegnung für den Dschungel geplant. Einmal die Viper wurde geworfen und eben dieser Zimmi-Kopf. Und ansonsten sind wir noch auf dem Kurs Azrathok. Als die beiden nach Azrathok kamen, hatten wir uns irgendwie überlegt, so wenn wir uns zurückerinnern an die Vorplanung, dass sie wahrscheinlich Informationen sammeln wollen, wie der aktuelle Stand ist. Razu ging dafür zu den Suchenden von Azrathok. Sie selber ist der Suchende und sie wollte dann zu ihren Lehrmeistern und Kollegen, um entsprechende Informationen einzuholen. Dort traf sie auf Shuru und auf Kana, beide Echsenmenschen aus der Suchergilde, die sie eben kennt. Tetueko währenddessen ist zu Serutaon gegangen, dem obersten Brutwächter der Höhlen, wo die Jungen auch schlüpfen und eben aufgezogen werden. Serutaon ist gleichzeitig auch ein Schamane und damit jemand, der das Wissen sucht, so wie Tetueko es auch tut. Die beiden verschiedenen Gruppierungen, Suchenden und eben der Serutaon, sprachen also mit Tetueko und Razu und konnten die Gerüchte und Hinweise, die wir vorbereitet haben, dass zum Beispiel Lord Fosk von den Toten auferstanden ist in Drox, um sich gegen den Ikris Osras Chakax zu stellen. Solche Informationen haben sie dann in Erfahrung bringen können und konnten langsam die Puzzleteile zusammenstecken, die das große Fragezeichen Azrathok und damit ihre Heimat beantworten können. Immer mehr Fäden führten zu Nakai. Nakai hat ein einzelnes Zelt bekommen, haben wir am Anfang gesagt. Dieses Zelt sollte noch eine wirklich bemerkenswerte Rolle spielen. Wenn wir uns auch zurückerinnern, war geplant, dass Chakax eine Rede hält am 2. Tage, nachdem die beiden Azrathok erreichen. Und alle waren etwas mysteriös am 1. Tag, weil keiner wusste so wirklich, was Chakax erzählen möchte, was für eine Rede er halten möchte, worum es thematisch geht. Sie vermuteten, dass es irgendwas mit den Drox zu tun hat, und es gab Gerüchte, dass ein Auftragsmord auf ihn verübt wurde. Von den Kräuterkundlern konnte Razu in Erfahrung bringen, dass das Oberhaupt der Ehrengarde von Chakax in dem Versuch des Auftragsmörders Chakax zu töten gefallen ist. Es hat also Tarun Senso quasi das Leben gekostet, und das war auch der Grund, warum Razu keinen Trank zur Wiederbelebung mitnehmen konnte von den Kräuterkundigen, denn dieser Trank wurde Tarun Senso vor wenigen Tagen gegeben, damit er wieder zum Leben erweckt werden kann. Chakax hielt dann seine Rede, wie geplant, am nächsten Tag. Und Razu und Tetueko hörten gespannt zu. Er erzählte von dem Auftragsmord und gleichzeitig, dass die Drox eine aggressivere Haltung einnehmen und die Sras genau das gleiche tun sollten, um sich nicht unterdrücken zu lassen. Er stellte aber auch Barnik vor, der die Verräter, und damit meinte er Shazru und die Kinder von Yedersius, die sich in Crown's End aufhalten, suchen und gegebenenfalls töten sollte. Barnik ging wie geplant auch runter, um Tetueko und Razu noch einige Worte zuzuwerfen. Was sich aber jetzt änderte, im Gegensatz zu der Planung, ist, dass Tetueko genau diesen Moment nahm, während Chakax die Rede hielt, um sich in das Zelt von Nakai zu schleichen. Er hatte noch festgestellt, dass er Staub des Entschwindens dabei hatte, um sich unsichtbar zu machen. Das kam jetzt zum Einsatz und er schlich sich so in das Zelt von dem Saurierkommandanten. Tetueko hat eine relativ hohe Wahrnehmungsfähigkeit. Dementsprechend war das Erste, was ihn quasi schon ins Gesicht schlug, die Fäulnis in der Luft, die in dem Zelt von Nakai lag. Es war aber keine Fäulnis, die irgendwie einen natürlichen Ursprung hat, sondern eher was Tetueko aufgrund seiner arkanen Studien als etwas Magisches identifizieren konnte und dennoch widerwärtig war. Er suchte also das ganze Zelt ab nach irgendwelchen Hinweisen, die darauf deuten könnten, was dieser Geruch ist, woher er kommt, und fand leider nicht den Ursprung. Er fand jedoch etwas anderes. Und zwar, als er die wenigen Bücherregale durchging, fand er ein Buch, was in einer Sprache geschrieben war, die er verstand. und zwar die Sprache Abyssal, die Sprache der Dämonen. Und dort war, fast schon Mindmap-ähnlich, eine Skizze und Ideensammlung, wie man die Drox in ein noch schlechteres Licht rücken könnte, um die Sras davon zu überzeugen, dass ein größerer Krieg, ein aggressiverer Krieg, auch notwendig ist. Und Ideen standen in diesem Buch, wie zum Beispiel Massenschlachten, Untote, aber auch der Auftragsmord. Und der Auftragsmord war jener, der unterstrichen wurde. Das deutete natürlich für Tetu Ekko darauf hin, dass Nakai eine große Rolle bei diesem Auftragsmord zu spielen hatte. Was er auch noch identifizieren konnte, ist, dass der Geruch der Fäulnis sehr stark bei dem Waffenständer war. In diesem Waffenständer befanden sich drei Waffen, eine Hellebarde, ein Speer und ein Langschwert. Bevor er sich diese Gegenstände jedoch weiter angucken konnte, wurde er gestört. Er hörte von draußen, dass jemand näher kam und so entschwand er erneut aus dem Zelt von Nakai und versteckte sich in der Reichweite immer noch sehend, wo Razu in der Menge stand, wo Shakax immer noch seine Rede hielt, um zumindest sich Kontakt mit ihr herzustellen. Er blieb trotzdem außerhalb dieser Menge und Razu sprach mit Banek alleine, was heißt sprach, sie hörte ihm hauptsächlich zu. Banek erzählte, dass in 3 Wochen er die Verräter aus Crown's End eben in Darkreach sehen möchte oder er kommt für Crown's End, was natürlich Razu sehr verstörte auf der einen Seite. Am gleichen Tage aber noch konnte sie sich mit Tetu Ekko austauschen und die beiden nahmen sofort Reißaus, um nach Crown's End zurückzukehren. Während aber des Aufenthalts hatte Tetu Ekko noch etwas Wichtiges getan. Er hat die Zauber aus Kasnadirs Zauberbuch zu Ende studiert und unter anderem einige Zauber aus Azrathok. Ihm war es jetzt möglich, über lange Strecken auch Nachrichten zu verschicken und deswegen informierte er Kale und damit auch hoffentlich Grom über die Kenntnisse, über die Funde, die sie getätigt haben, über die Vermutung, dass Nakai und Shakax zusammen unter einer Decke stecken, um die Drox in einen Krieg zu verwickeln. Und jetzt kommen wir zu noch weiteren ungeplanten Sachen, und zwar der Zauberspruch Sending. Für alle, die Sending nicht kennen, Sending ist quasi das SMS von Dungeons & Dragons. Irgendwo auf einer Ebene, das muss noch nicht mal die gleiche sein, kann man eine Kreatur, die man kennt, mit einer Nachricht versorgen, die in ihrem Kopf auftritt, auf die sie eine kurze Rückantwort tätigen kann. Eine Nachricht, die versendet wurde, war also an Kale die Information, was in Azrathok vorgefallen ist, welche Informationen gesammelt wurden. Jetzt muss man dazu sagen, dass der Spieler von Tetu Ekko sehr einfallsreich ist. Die andere Idee, die nämlich sofort aufploppte, war, hey, in dieser Vision habe ich Pharasma kennengelernt und Pharasma gesehen, warum schicke ich nicht Pharasma eine Nachricht? Wir haben eine Schatztruhe, eine Schatulle eher gesagt, mit einer Nachricht drauf gehabt. Diese Nachricht war sehr kryptisch. Auf dieser Schatulle stand, sucht das Kind des Wandels, den Vater neuer Wesen und den Täuscher der Augen. Erfahrt die Wahrheit hinter der Wahrheit und öffnet damit den verborgenen Schatz. Keiner hatte eine Idee, was zur Hölle damit gemeint ist. Und das war auch die Intention. Was Tetu Ekko jedoch machte, ist, er fragte Seon Taon, was er damit verstehen würde, was er mit dieser Nachricht anfangen würde. Und er sagte ihm, es klingt so, als würdest du einen Namen suchen. Und wenn du diesen Namen sagst, würde sich die Schatulle öffnen. Das ist auch grundsätzlich richtig. Was also Tetu Ekko sagte, cool, ich benutze Sending, schreib Pharasma an und sag ihr mal, hast du eine Idee, wer das sein könnte? Du schicksalssehendes Wesen von Leben und Tod. Und wir hatten eine kleine Diskussion über die Tatsache, dass das eine sehr witzige Idee ist und gleichzeitig eine sehr kritische aufgrund der Tatsache, dass nicht jeder seine Gottheit vielleicht so in Anführungszeichen anbeten sollte. Das wurde von allen eingesehen, aber wir fanden eine Lösung, die aufgrund eines kleinen Karma-Subsystems und einem Würfelwurf stattfand. Der Würfelwurf war so gut, dass er also eine Frage beantworten konnte und die Frage, die er Pharasma stellte, war, wer ist Gashan? Wie lautet der Name des Wesens, welches auf dem Notizzettel auf dieser Truhe benannt wird? Und ich weiß schon gar nicht mehr, welche die letzte Frage war. Aber Gashan sagte Tetu Ekkos Spieler, na gut, das werden wir irgendwie schon herausfinden im Laufe der Zeit. Die letzte Sache war auch etwas, was sich herausstellen würde, aber der Name mit der Schatulle ließ auch beide Spieler am Tisch etwas in Überlegungen geraten, die so nicht gelöst werden konnten. Und ich hatte ihn später auch eröffnet, dass es nicht etwas ist, was sie in Azrathok finden werden. Aber er fragte nach dem Namen und Pharasma gab ihm nur eine Antwort. Sie nannte den Namen und sagte ihm, dass er so etwas nicht nochmal unüberlegt durchziehen sollte. Das war einfach eine Warnung an seinen Charakter, dass er nicht Best Buddies mit seiner Gottheit ist. Tetu Ekko bemüht sich, auch diesen Glauben aufrechtzuerhalten und ist sehr, sehr gläubig in dem Aspekt, aber sie sind nicht auf einer Best Friends-Basis. Es ist immer noch das Verhältnis zwischen Gottheit und Anhänger. Danach setzte er sich auch sofort hin und betete, wie üblich, ohne eine Rückantwort zu kriegen und damit vollkommen zufrieden zu sein. Dem Zimni-Kopf gab er auch noch eine Sending-Nachricht. Immerhin funktioniert das auch auf Drachen. Und dieser Drache konnte sprechen. Er ist zwar nicht die hellste Leuchte, aber er konnte sprechen. Und er sagte ihm, hey cool, 3 Wochen, Darkreach, wir sehen uns da. Du wolltest mich töten, jetzt kommen wir zu der Revanche. Er hat es auch schon als Spieler vermutet, aber der Zimni-Kopf hatte keine Ahnung, wo Darkreach ist. Als er ihm erklärt hatte in einer zweiten Nachricht, wo Darkreach ist, sagte er so, er kommt zu mir. Ich laufe doch nicht irgendwie hier komplett durch den Dschungel. Die Idee von Tetu Ekko war aber super, oder besser gesagt von seinem Spieler. Er wollte den Zimni-Kopf gegen Barnek stellen. Also, um es abzuschließen, die Vorbereitung war zu, sagen wir mal, 95% akkurat. Und wir hatten die restlichen 5%, die zu witzigen Momenten führten, wie zum Beispiel, dass sie den Zimni-Drachen nicht kaputtgeschlagen haben und getötet haben, sondern einfach nur in Angst und Schrecken versetzt und er dann eben entsprechend als eine Art Nemesis aufgebaut wurde innerhalb von 1-2 Stunden. Einfach aufgrund der Tatsache, dass er in seinem Stolz verletzt war und die beiden ihn quasi windelweich geprügelt haben. Er sagte halt, wenn ich größer werde, dann komme ich zurück und dann mache ich euch fertig und fresse euch auf. Dann hat der Spieler von Tetu Ekko das genau genutzt, um einfach es zu versuchen zumindest, einen Gegner gegen Barnek zu stellen, bevor die Gruppe der Crown's Guardians auf Barnek trifft. Vielleicht um ihn zu schwächen, vielleicht um ihn zu töten, wie auch immer. Aber er wollte einfach diesen Drachen ausnutzen. Gleichzeitig haben sie aber in Erfahrung bringen können, was in Azrathok los ist, wie die Lage ist und auch diese Situation, ob der Ikris böse ist oder eventuell irgendwas anderes dahinter steckt. Sie sind einen Schritt weitergekommen. Sie haben die Lösung noch nicht quasi vor sich liegen, aber sie haben sehr, sehr viel in Erfahrung gebracht, die dahin läutet. Gleichzeitig haben sie das Rätsel um die Schatulle gelöst, ohne das Rätsel um die Schatulle zu lösen. Sie haben nach den Namen von dem Wesen gefragt, was auf der Notiz von der Schatulle vermerkt oder beschrieben wurde, besser gesagt, und haben Pharasma einfach, naja, in Anführungszeichen, angerufen und gefragt, weißt du, wie der heißt? Das funktionierte. Ich habe ihnen aber auch gleichzeitig gesagt, dass die Schatulle selber einen Ausblick gibt auf etwas, was später erfolgen wird, etwas, was sie immer noch im Hinterkopf behalten sollten, da es sehr relevant sein könnte. In der Schatulle übrigens war ein Zauber, der Plot Armor heißt und genauso funktioniert wie Plot Armor. Er kann ihn einmal zaubern und wenn er Schaden kriegt, also der Zaubernde, und dieser Schaden ist nicht plotrelevant, ist der Schaden negiert. Also für mich war es ein voller Erfolg und ich freue mich auf die Runde mit Kale und Grom in Freehold, um danach dann festzustellen, erstens, was passiert in dem Moment, als die beiden die Nachricht kriegen. Wir haben den Kalender gepflegt und haben gesehen, dass es am 4. Tag passiert ist. Das ist genau der Tag, wenn sie in Freehold ankamen oder ankommen werden. Die beiden Spieler in Azrathok sagten schon so, naja, wir können uns auch gut vorstellen, dass die beiden einfach sofort losziehen und nach Darkreach gehen. Aber ich denke auch nicht, dass sie es machen werden. Es war eher so spaßhaft gemeint. Danach bin ich aber gespannt, was sie machen, wenn sie alle wieder in Crown's End zusammentreffen. Aber das werden wir in dem nächsten Monat herausfinden. Aber nicht vergessen, in 2 Wochen gibt es die Folge von Freehold. Also, bis dann! Für weitere Folgen und Beiträge folgt uns gerne bei Facebook, Twitter, Spotify oder iTunes. Ihr könnt natürlich auch unsere Homepage auf www.pen-paper-dice.de besuchen.